jetzt klickt man halt, ja, und sagt, nerv nicht. Ja, also das führt zu so einem Privacy Fatigue irgendwie, ja, zu einer Datenschutzmüdigkeit.
Let's talk about social. Der Podcast für digitales Marketing und Social Media.
DSGVO, was ist bisher passiert und was bedeutet das aktuellste Urteil des EuGH zum Thema Fashion-ID? Herzlich willkommen, darum geht es heute in der Sendung und dafür haben wir einen besonderen Gast. Aber zunächst möchte ich meine neue Kollegin Claudia Büchner vorstellen. Auch sie ist heute zum ersten Mal im Podcast dabei. Sie war Marketingmanagerin bei Merlin Entertainment und unter anderem für Projekte wie Madame Tussauds, Dungeons und Sea Life verantwortlich. Jetzt unterstützt sie das WeWork Media Team und wir freuen uns sehr. Nun zu unserem heutigen Gast, Cyrus Peider. Er ist CEO und Gründer des IT-Systemhauses Grid Media in Baden-Württemberg. Dort betreuen sie unter anderem regionale und überregionale Mittelstandskunden aus fast allen Branchen. 2015 hat er sich zum Datenschutzbeauftragten zertifizieren lassen und er ist Speaker für IT-Sicherheit und Datenschutz. Wir haben also eine spannende Folge vor uns, jetzt aber erstmal die News. Die News. Social-Media-Kanäle haben größten Einfluss auf Generation Z. Für die Generation Z haben Social-Media-Kanäle in der Omnichannel-Strategie die größte Bedeutung, noch vor Websites. Was die Generation Z aber von allen anderen unterscheidet, ist, dass Videos eine Schlüsselrolle spielen, wenn es darum geht, neue Produkte zu entdecken. Da diese Generation so langsam aus den Kinderschuhen herauswächst, bleibt es spannend, wie sich Marketingmaßnahmen verändern und anpassen werden. Mehr Werbeeinnahmen für Facebook. Letzte Woche hat Facebook seine Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und die sagen 16,9 Milliarden Werbeeinnahmen in Q2. Das sind 28% mehr als im Vorjahr. Facebook stärkt so nicht nur seine Rolle im Digital Ad Market, sondern verzeichnet aufgrund des Erfolges auch immer mehr Werbetreibende auf der Plattform. Laut Angaben des Unternehmens aktuell ca. 3 Millionen. Aliens in Area 51. Die Facebook-Veranstaltung Storm Area 51 – They Can't Stop All of Us ist gerade in aller Munde. Damit die 1,9 Millionen gemeldeten Teilnehmer und die Aliens nicht verhungern, schickt die Fastfood-Kette Arby's einen Foodtruck in die Wüste. Ob die Alien-Fans von Burgern und Curly Fries sind, bleibt bis zum 20. September also offen. Wie immer sind alle News in den Shownotes verlinkt. So, Cyrus, willkommen im Podcast.
Hi.
Hi, Claudia, willkommen. Zwei Neulinge und keiner der Alten dabei. Wir wollen heute zum einen darüber sprechen, über ein Urteil vom EuGH zum Thema Fashion-ID. Cyrus, kannst du vielleicht mal einen kurzen Abriss dazu geben, was es damit auf sich hat?
Also tatsächlich ziemlich spannend und mit Spannung in der Datenschutzszene erwartet, wurde gestern Nachmittag das Urteil bekannt gegeben bezüglich Fashion-ID. Also Fashion-ID ist der von Peek & Cloppenburg, die Online-Variante sozusagen. Die hatten ein Social-Media-Plugin von Facebook auf ihrer Webseite, liegt aber schon 2017 zurück. Da hat damals die Verbraucherschutzzentrale Nordrhein-Westfalen angeprangert, dass so ein Social-Media-Plugin ohne Einwilligung nicht möglich sei, weil eben personenbezogene Daten zu Facebook Irland übertragen werden. Das ging dann durch die Instanzen und landete jetzt beim EuGH. Und das EuGH hat jetzt eben festgestellt verkündet, dass und der Verbraucherschutzzentrale recht gegeben, dass eben solche Social Media Plugins, und das wird man auf alle anderen, nicht nur auf Facebook, sondern auf alle anderen Social Media Plattformen ausweiten können, ohne Einwilligung des Users eigentlich nicht mehr anwenden darf. Das heißt also, diese ganze auch Tracking-Geschichten wird jetzt eine ganz spannende Geschichte. Zusätzlich noch wurde gesagt, dass eine gemeinsame Verantwortlichkeit stattfindet. Dazu wäre es notwendig, einen Vertrag, also wir kennen ja diese Auftragsverarbeiterverträge nach Artikel 28, und es wäre eben ein Vertrag nach Artikel 26 über gemeinsame Verantwortlichkeit mit dem jeweiligen Social-Media-Unternehmen abgeschlossen werden muss. Das ist also allerdings etwas schwierig, weshalb eigentlich aktuell Datenübertragungen von personenbezogenen Daten, sei es jetzt Facebook, sei es Twitter, sei es wer auch immer, jetzt ohne weiteres einfach nicht möglich ist. Also es wäre jetzt im Moment illegal, deswegen kriegen jetzt zum Beispiel die Mandanten von mir auch noch heute wahrscheinlich eben ein Newsletter, wo ich doch die Empfehlung ausspreche, erstmal Abstand zu nehmen von diesen Social Media Plugins.
Kannst du diese Plugins mal genauer definieren, welche Art von Plugin das ist?
Gefällt mir Button von Facebook beispielsweise.
Ja. Die direkt auf der Webseite installiert sind.
Genau. Also es gibt ja die Variante, also in dem Moment, wo einfach ungefragt personenbezogene Daten übertragen werden.
Das heißt, da fällt auch der Facebook-Pixel drunter oder weil der keine personenbezogenen Daten alles, was, hat?
Ja, sobald es Tracking ermöglicht, ist ein personenbezogenes Datum mit drin. Mhm. IP-Adresse etc. pp. Mhm. Und dann damit hätten wir schon also auf jeden Fall ein Thema und müsste dann also hier eine Einwilligung einholen. Genau. Mhm. Dieses mit der gemeinsamen Verantwortlichkeit ist dann entscheidend im Übrigen, wenn dann auch also eine Facebook-Fanpage besteht oder ähnliches, was ja natürlich logisch ist, wenn man einen Gefällt-Button hat oder so, ja.
Und das widerspricht es nicht eigentlich dem Digital Native-Dasein, dass man personalisierte Erfahrungen überall bekommt? Und die sind halt nur durch Tracking möglich. Also wie beendet das nicht dieses ganze Thema dann in Europa und schafft ja dann auch einen gewissen Abstand zur Konkurrenz?
Besteht absolut die Gefahr. Also, und die Konkurrenz meinst du wahrscheinlich aus nicht-europäischen Ländern?
Ja.
Genau. Tatsächlich besteht da die Gefahr im Moment, dass wir da vielleicht ein Problem kriegen und vor allem vielleicht auch Branchen damit disruptieren, die wir gar nicht disruptieren wollen. Und da sage ich, müsste man genauso reinschauen in die Grundrechtekarte. Also wir haben ja die Datenschutzgrundverordnung, was ein Sekundärrecht wäre in Europa. Wir haben aber auch ein Primärrecht und da sagt die Grundrechtekarte der EU, dass wir auch das Recht auf freies Unternehmertum haben und die Frage ist, ist es dann noch gegeben? Auf der anderen Seite wissen wir auch, was die großen Social Media Anbieter, sagt jetzt aber auch viele andere, eben auch mit den Daten sonst anfangen. Im Sinne von nicht guten Dingen. Ja.
Bezieht sich diese Daten, also diese Fashion ID Regelung auch auf Google Analytics?
Ja, genau. Sobald eben Tracking möglich wäre.
Also auch mein Standard-Website-Tracking, alles ist damit eingeschlossen.
Alles ist damit eingeschlossen, ja. Also was zumindest die Einwilligung angeht. Wobei es jetzt so in der Diskussion ist, ob vielleicht auch, also wir reden ja immer um die Rechtsgrundlage, die also mir erlaubt, das ist ja, Datenschutzgrundverordnung ist ja ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, die wir alle in Artikel 6 finden. Und zwar der Artikel 6 Absatz 1a sagt eben, wenn eine Einwilligung vorliegt, darfst du dies und das oder die personenbezogenen Daten verarbeiten. Aber sehr wohl gibt es auch noch den Buchstabe F, die Interessensabwägung. Und da ist jetzt im Moment so, diese Hintertür ist noch offen. Ich glaube, das bedarf aber noch einer Debatte, glaube ich, ob jetzt letzten Endes auch eine Interessensabwägung für solche Tracking-Sachen ausreichend wären.
Also das heißt, eine rechtskonforme Umsetzung von Tracking auf meiner Webseite müsste so stattfinden, dass eine Abfrage vorher stattfindet, die Seite dann nochmal neu lädt mit Tracking oder ohne Tracking und dann, okay. Also es würde auch nicht reichen, ein Pop-up zu haben und zu sagen, wer unsere Webseite besucht, wird getrackt.
Wir reden von einem Opt-in und keinem Opt-out. Und auch reine Deklaration genügt nicht an der Stelle. So,
reicht da ein einfaches Opt-in oder muss das dann auch doppelt sein?
Einfach, würde ich sagen. Also einfach die Möglichkeit zu sagen, hier, ich tracke dich und du musst sagen, will ich oder will ich nicht. Und das sollte aber dann natürlich auch weitergehen. Also dass ich jetzt nicht sage, okay, dann darfst du mein Angebot nicht nutzen. Ja, das wäre dann wahrscheinlich so ein Problem im Kopplungsverbot, aber ja.
Das heißt aber, ja, das ist interessant, wenn ich jetzt sage, meine Seite gibt es als eine Option, wo du tracken kannst. Ansonsten kannst du meine Webseite nicht besuchen. Widerspricht das irgendwelchen Gesetzen?
Also, ja, also ich muss einschränkend sagen, nicht, dass es dann vielleicht auch falsch verstanden wird. Was du natürlich immer machen kannst, ist irgendwelche Session-Cookies nutzen, transiente Cookies, die jetzt, also vielleicht, oder Session-Cookies vor allem, jetzt einfach zu sagen, okay, mein Warenkorb, den ich jetzt gerade bei Amazon befülle, dass eben auch nach irgendwie Seitenwechsel und wieder zurückkommen für eine Zeit X einfach immer noch da. Die sind natürlich erlaubt, aber wenn es um wirklich nur das reine Werbetracking geht, sagen wir mal, da oder werbliche Tracking, dann wird es ohne Einwilligung eben schwierig oder eben Interessensabwägung, da sehe ich aber im Moment einfach, glaube ich, noch nicht die Klarheit, ob das so umgesetzt werden kann.
Aber ist es nicht aktuell schon gerade auch so, dass es immer die Interessen abgewogen werden gegenüber, also ich kenne das aus Newsletter etc. oder auch anderen Mailing-Geschichten, wo es genau darum ging für Unternehmen, wie hoch ist jetzt das Interesse des Kunden, steht das über dem oder muss er sein Doppel-Opt-in noch gegeben haben? Nehmen wir mal den Bereich Lehrer. Lehrer ist ja immer so ein schönes Beispiel, weil die meisten Lehrer sich als Privatpersonen für etwas anmelden, aber im Interesse der Schule oder der Klasse agieren. Und da war es immer für mich eine Grauzone, korrigiere mich gerne, weil man tatsächlich dann den verschickt hat im Interesse der Schule oder im Interesse des Faches, je nachdem, was man angesprochen hat. Also dafür, wo der Lehrer sich auch für interessiert hat. Und habe ich habe tatsächlich keine negativen Erfahrungen damit gemacht.
Also darum geht's ja grundsätzlich. Also du reden wir jetzt von Newslettern, das sagtest du? Okay. Bei Newslettern hast du aber noch ein anderes Thema. Du hast ja nicht nur, also tatsächlich, da wäre es so, da könnte man schon immer argumentieren, ja, es ist im Interesse jetzt der Schule, weil es irgendwie vielleicht zu dem Fach jetzt irgendwie passt. Ich melde mich am Newsletter der NASA an, zum Beispiel, weil wir gerade was über Raumfahrt wissen wollen. So, ja, dann ist es sicherlich kein Problem, das mit der Datenschutzgrundverordnung in Einklang zu bringen. Da haben wir aber das Problem mit dem UWG. Und das UWG sagt halt, dass ich da eben doppelt, also nicht das UWG selbst, aber die Urteile sagen, ich brauche ein Double Opt-in-Verfahren, um eben diesen Newsletter bekommen zu können, weil es eine Art werbliche Ansprache ist, mal völlig egal, was dann da drin steht. Und demnach geht es da weniger um die Datenschutzgrundverordnung als vielmehr ums UWG an der Stelle. Von daher, es ist wie wenn du jetzt ein Auto kaufst und die schicken dir ein Angebot über Winterreifen, dann wäre das eben so ein Punkt, dann sagst du, okay, Winterreifen sind sicherlich in meinem Interesse, weil ich habe Sommerreifen aktuell drauf. Genau.
Das wäre jetzt mal interessant, vielleicht können wir mal gemeinsam so einen Blick, wir sind jetzt kurz davor, 500 Tage DSGVO zu haben. Welche großen Dinge sind denn passiert? Also alle waren sehr nervös vor dem Datum und unglaublich viel Presse. Und dann flachte das so relativ schnell danach dann ab, weil dann war es halt da und dann war es so. Und was ist denn jetzt so aus deiner Erfahrung in den letzten 500 Tagen wirklich Wesentliches ist passiert, beziehungsweise hat sich auch am Umgang mit Datenschutz und Tracking und so weiter verändert?
Also in der Tat war das sicherlich so Anfang 2018, ja, bis eigentlich bis Ende 2018 oder ja, drittes Quartal 2018 eher so eine Panik. Die hat aber keinem so richtig gefallen, weil es war wirklich, man war völlig überlastet, was die Anfragen anging. Vieles war noch unklar oder ist natürlich auch heute noch unklar, aber da noch viel mehr. Und es war so alles, oh Gott, jetzt steht die Datenschutzgrundverordnung vor der Tür und wir wissen ja nicht, was wir tun sollen, aber irgendwie jemand muss mir helfen. Das war sicherlich übertrieben und genauso übertrieben ist auch jetzt diese gewisse Lethargie, die da eingesetzt hat. Okay, keine Abmahnung oder keine wesentlichen Abmahnungen, so Bußgelder, naja, eher wenig gefühlt, also komm, lassen wir es eigentlich, merken wir übrigens bei den Mandanten auch, die jetzt einfach so, kein Termin konnte früh genug sein letztes Jahr, wenn ich heute sage, wir sollten mal wieder Nachaudit machen, Ja, also gerade ganz schwierig. Vielleicht so in 1 bis 2 Monaten könnten wir mal einen Termin finden. Also das ist dann schon so eine gewisse, gar nicht mehr so wichtig. Das ist so passiert.
Aber man muss auch dazu sagen, das waren halt auch die großen Zahlen, die im Raum stand. Ja, also man sprach ja von bis zu 20 Millionen Bußgeld für das Unternehmen oder den 4% des weltweiten Umsatzes. Und das ist natürlich schon eine Zahl, wenn du in einem weltweiten Unternehmen tätig bist, wo du dich selber nicht dafür als Mitarbeiter verantwortlich sehen willst, wenn es zu einer Klage kommt. Was im Endeffekt ja rausgekommen ist, was ich letztens erst gelesen habe, waren irgendwie um die 80 Bußgelder, die im insgesamt verhängt worden, da waren nicht mal 500.000. Also man versteht es dann schon, dass Unternehmen dann wahrscheinlich auch sagen, okay, wir halten uns jetzt erstmal zurück und schauen, wie es jetzt weitergeht nach der zweiten Welle oder nach dieser Fashion-ID.
Hast du da Erfahrungen oder jetzt auch aus dem Umfeld irgendwie, sind diese Klagen von Betroffenen oder von Unternehmen, die sich konkurrieren und der eine versucht, den anderen hochzunehmen?
Also ich gehe erstmal, was Claudia sagte, diese wahnsinnigen Bußgeldern sind nicht gekommen. Das stimmt so natürlich in dem Maße erstmal schon. Allerdings sehen wir jetzt, und das sagt ja auch Dr. Brink, der Landesdatenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg, dass jetzt auch der Seiten der Aufsichtsbehörden in Deutschland zumindest erstmal das Jahr war der Aufklärung, der Beratung und jetzt das Jahr der Kontrollen kommt. Entsprechend sehen wir jetzt natürlich auch die Bußgelder und anscheinend sind die Schreibtische frei, wenn man dann sieht, was auch an Personal angefordert wird, ist schon Wahnsinn. Aber es kommen Bußgelder. Aktuell haben wir nur 2 zu nennen aus Großbritannien interessanterweise. Einmal gegen die British Airways in Höhe von 204 Millionen Euro und Marriott Hotels, glaube ich, von 120 Millionen roundabout.
Aber wer sind Millionen da die Kläger?
Euro. Ja, genau. Was sind da die Kläger? Es ging jeweils darum, dass eben Daten offengelegt wurden, also ein Verstoß gegen Artikel 32, Schutz der Daten, also durch Technikgestaltung oder wie es heißt, also Datensicherheit, sagen wir es mal so. Und das war fast alle großen Bußgelder basieren darauf. Ja. Und das heißt also, bei Marriott Hotels war es eigentlich was total Simples. Da gab es wohl so eine Art Reservierung. Ne, stimmt nicht, das war jetzt falsch. Die hatten ein Hotel übernommen, eine Hotelkette. Und hatten in diesem Zuge Daten übernommen und damit aber auch irgendeine Sicherheitslücke übernommen. Und dann sind diese Daten wohl abhanden gekommen. Und bei British Airways war es auch was. Das heißt, sie haben gesagt, wir haben hier eine Datenlücke, die lag auch schon weiter zurück. Haben diese gemeldet und aufgrund dessen haben sie das Bußgeld dann kassiert. Es gibt dann kleinere Bußgelder, die eben auch Verstoß gegen Artikel 32 sind und das sieht man ganz viel zum Beispiel. Aber sie kommen interessanterweise und die höchsten kommen eben nicht aus Deutschland, wie man meint, ja wir hier die Bürokraten, sondern die kommen eigentlich aus dem EU-Ausland, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir hier auch noch das ein oder andere hohe Bußgeld sehen werden.
So hatte ich mir das tatsächlich auch vorgestellt, dass nach der Einführung dann, wie man es aus den Filmen kennt, so findige Anwälte plötzlich die ganzen kleinen Unternehmen durchsuchen und da tatsächlich die Klagewelle losgeht, so ähnlich wie es mal bei einem Impressum war. Aber das ist ja zum Glück ausgeblieben.
Also vielleicht kann ich dazu was sagen, das ist auch interessant. Ich hatte am Freitag einen interessanten Anruf bekommen. Dann rief klingelte das Telefon und sagte einer, Sie sind doch hier der Datenschutzbeauftragte der Firma XY. Dann sage ich, ja. Also mir stand dann der Schweiß kurzzeitig auf der Stirn und ich dachte, was will der jetzt? Und sagte, ja, also Sie haben jetzt hier ein Tool entwickelt. Damit können Sie, also gucken die, gibt es überhaupt eine Datenschutzerklärung auf der Seite? Und gleichen das dann ab mit dem Inhalt oder den tatsächlich verwendeten Technologien. Das heißt also, steht da zum Beispiel drin in der Datenschutzerklärung, dass ich Google Maps verwende, dass ich Google Fonts verwende, dass ich Google Analytics verwende, sonst irgendwas. Und benutze ich die dann, oder wenn ich die benutze, stehen die auch in der Datenschutzerklärung drin. Und es wird automatisiert gemacht. Das sagt er dann, also dazu war ein Zufallsbefund von diesem Mandanten dann von mir. Und ich habe mich dann, also habe dann gesagt, also hochinteressant, ich würde es mir mal angucken. Ich habe jetzt auch tatsächlich so einen Beta-Zugang bekommen und habe das probiert und tatsächlich findet es sehr, sehr zuverlässig raus, Technologieabgleich gegen die Datenschutzerklärung. Und sowas kann natürlich super verwendet werden, um nachher wirklich automatisiert dann zu durchsuchen und auch dann vielleicht abzumahnen. Ob jetzt also Datenschutzerklärungen generell abmahnbar sind, da gibt es unterschiedliche Standpunkte. Das eine OLG sagt ja, das andere OLG sagt nein, weil es einen Wettbewerb tangiert oder eben nicht tangiert. Aber ich wollte sagen, da passiert was und das ist sehr spannend, was da passiert. Und ich glaube, da kommt noch mehr, wie wir aktuell uns vorstellen oder noch.
Was sind denn deine, so sagen wir mal jetzt, Best Practice für Unternehmen? Worauf sollte man auf jeden Fall als erstes gucken? Also wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, ja, brauche ich einen Datenschutzbeauftragten oder nicht? Was sind denn da die tatsächlichen Kriterien? Und dann, wenn ich eher kleiner bin und keinen Datenschutzbeauftragten brauche, weil es ja auch an die Mitarbeiterzahl gebunden ist, was kann ich auf meiner Webseite, was sollte ich beachten, was sollte ich vielleicht ausschalten und was kann ich lassen?
Also was grundsätzlich wichtig ist, also es gilt immer. Ich glaube, was der User gar nicht mag, ist, wenn nicht transparent ist, was passiert eigentlich mit seinen Daten. Das heißt also, dieses ganze Thema Verarbeitung nach Treu und Glauben, also Verarbeitung der Daten nach Treu und Glauben. Das heißt, wenn ich möglichst transparent bin, glaube ich, ist es okay. Und wenn keiner das Gefühl hat, ey, Moment mal, was ist da los? So nach dem Motto, ich habe Preisausschreiben bei einer Bank mitgemacht und krieg plötzlich Werbung von einem Autohändler, wo ich dann denke, wie kommt der jetzt da drauf? Wenn ich das alles transparent darstelle, glaube ich, ist überhaupt kein Thema erstmal. Und das fordert auch die Datenschutzgrundverordnung. Und dann ist es wichtig, dass ich auch eben was mehr schnell dabei ist. Ich mache eine Facebook-Seite, ich mache eine Xing-Seite, sonst irgendwas, dass ich da dann eben auch meine Datenschutzhinweise klar habe, dass ich das Impressum klar habe, dass ich, also was ja wiederum Telemediengesetz ist, aber dass ich die Dinge klar habe. Also da deklaratorisch die Sachen hier auch drin habe. Was jetzt der Datenschutzbeauftragte angeht, das glaube ich ist ja weitläufig bekannt. Das heißt, wir haben jetzt ja die Gesetzesinitiative aus dem Bundestag, dass die Grenze von diesen bisherigen 10, die mit automatisierter Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu tun haben, auf 20 hochgesetzt werden soll, beziehungsweise auch eine Pflicht zur Bestellung besteht, wenn eben eine Datenschutzfolgenabschätzung gemacht werden muss. Und ich glaube, ob jetzt klein oder nicht klein, ist es extrem entscheidend, kriege ich das überhaupt hin oder kriege ich es nicht hin? Und ich stelle es halt einfach fest, dass das doch so komplex ist, und das ist vielleicht das Problem, komplex und unkonkret. Also ich kann mir nicht so irgendwie den Leitfaden, also nach dem Motto, ich bin eine Werbeagentur, ich kaufe mir jetzt den Leitfaden, Datenschutzgrundverordnung, und kann dann abarbeiten, was ja total wünschenswert wäre, sondern ich brauche dann immer irgendeinen Experten. So, und meistens endet es darin, dass ich entweder so pseudomäßig irgendwas mache, aber am Ende der Tage vielleicht nicht das Richtige mache und dann in irgendeine Falle reinlaufe. Deswegen sage ich immer dann, wenn ich nicht weiterkomme, soll ich einen Experten fragen. Und da fängt es auch schon an mit diesen Datenschutzgeneratoren. Kennt ja auch jeder, ja, ist ja viel einfacher zu sagen, komm, ich nehme so einen Datenschutzgenerator, zahle irgendwie Euro 70 dafür und habe dann eine Datenschutzerklärung und alles gut. Leider ist es aber so, dass also die wurden untersucht und ganz, ganz wenige wirklich dann auch stimmen. Und dann ist die Frage, hat es überhaupt einen Sinn oder soll ich nicht doch nur mal einen Anwalt am Ende der Tage drüber gucken lassen?
Was wäre denn aus deiner Sicht, also wir sind als Unternehmen, wir sind ja immer versuchen, weil wir auch für unsere Kunden immer up-to-date sein müssen, informieren wir uns sehr ausführlich zum Thema Datenschutz und sind da immer hinterher, auch unsere Kunden zu beraten und zu empfehlen, was man da tun kann, beziehungsweise installieren die notwendigen Tools, um die Seiten datenschutzkonform zu halten, trotz Tracking und so weiter. Aber aus deiner Sicht, wie kann sich denn jemand mit einem kleinen Unternehmen relativ einfach und gut informieren, ohne, also wenn jetzt noch der Schritt zum Datenschutzbeauftragten noch nicht getätigt wird, gibt es irgendwelche Plattformen, Seiten, Twitter-Accounts, die du empfehlen kannst, wo man up-to-date bleibt?
Also gibt's eine ganze Menge. Also ich habe mir selbst natürlich auch eine ganze Liste an Seiten hier gebookmarkt, die ich da durchschaue, die werden auch durchsucht. Auf der anderen Seite lohnt es sich zum Beispiel gerade im Datenschutzbeauftragten Baden-Württemberg auf Twitter zu folgen, finde ich immer sehr, sehr spannend, Dr. Thomas Schwenke zu folgen. Der hat übrigens auch eben so einen Datenschutzgenerator gebaut. Das sind alles Datenschutzexperten. Es gibt den, lass mich überlegen, den Datenschutzguru gibt es. Der www.datenschutz-guru, glaube ich, .de, der Stefan Hansen Öst, auch übrigens sehr, sehr unterhaltsamer Mensch, gibt's auch Podcasts von ihm, die man anhören kann, und auch ein paar Tutorials. Also da gibt's eine ganze Menge und da finde ich, kann man sich ganz gut informieren. Aber da doch, also man merkt auch da in der Datenschutzszene gibt's auch ganz, ganz unterschiedliche Meinungen zu vielen. Ja. Und teilweise muss man dann doch abwägen, wie viel muss ich jetzt tun, wie viel ist notwendig, was kann ich auch vielleicht lassen, was ist vielleicht auch noch nicht ganz klar an der Stelle. Was generell so der Fehler wäre, ist komplett zu ignorieren. Ich glaube, tut heute keiner mehr. Aber es gibt noch die da wirklich nicht so einen Fokus drauf legen. Und je digitaler ich bin, je mehr ich B2C habe, desto eher besteht auch die Gefahr, dass ich mal jemand habe, der mir da vielleicht irgendwie irgendwas ausgräbt und dann mir dann so an den Karren fahren kann und sagen kann, ey, da stimmt das nicht und da stimmt das nicht. Das haben wir übrigens auch schon gehabt. Das einfach Kunden, die auf den Mandanten irgendwie, was weiß ich, gekündigter Mitarbeiter oder nicht angenommener Bewerber, wie auch immer, die dann einfach den Weg suchen, dem Unternehmen dann doch zu schaden. Was ich für völlig falsch halte, aber das passiert leider. Also,
ja. Ich hätte eine Nachfrage, und zwar hattest du die Seite Baden-Württembergs empfohlen für den Datenschutz. Gibt es die auch deutschlandweit oder sind die genannten Richtlinien und Empfehlungen dann tatsächlich auch für alle anderen anwendbar? Ich glaube, das ist tatsächlich für unsere Zuhörer am spannendsten, dann nochmal, die jetzt nicht in Baden-Württemberg sind.
Also grundsätzlich heißt es, das ist ja europäisch, soll ja mit einer Stimme gesprochen werden. Das heißt, es ist völlig wurscht am Ende der Tage, ob ich ihn, also es soll eine Kohärenz geben, so steht es auch in der Norm. Das heißt, völlig wurscht, ob ich nachher in Italien bin, ob ich in Rumänien bin oder ob ich in Deutschland bin, es darf jetzt kein unterschiedliches Recht geben, weil das hatten wir im Übrigen, also es ist nicht ist kein reiner Zufall, dass Google und Facebook in Irland sind, weil die das am wenigsten strenge Datenschutzgesetz hatten. Wenn ich da jetzt unterschiedliche Maßstäbe ansetze, habe ich genau wieder das Problem, dass sich Unternehmen dann in den Ländern niederlassen werden, in denen das Datenschutzgesetz am wenigsten streng angewendet wird. Insofern glaube ich, oder ist es auch so, ja, Baden-Württemberg, also man kann das, was die Aufsichtsbehörden generell sagen, also 18 in Deutschland, kann man eigentlich die Richtlinien kann man immer sehen oder immer zur Hand nehmen, hat er auch vor kurzem mal der Dr. Bring gesagt. Also wenn jetzt die Aufsichtsbehörde in NRW etwas sagt und steht konträr zu dem, was zum Beispiel Bayern sagt, dann sollte es nach seiner Auffassung, also am Ende der Tage entscheiden übrigens auch keine Aufsichtsbehörden, sondern am Ende entscheiden Gerichte, über so eine Sache. Aber wenn das unterschiedliche Ansichten sind, dann kann man das auch begründen, kann sagen, hey, also schau mal, ihr seht es zwar so, aber die Aufsichtsbehörde in dem anderen Bundesland sieht es anders, dann genügt es erstmal als eine gute Begründung. Aber jetzt so eine irgendwas aus dem Hut zaubern wird halt nicht funktionieren irgendwie.
Genau. Dann möchte ich mal noch zwei Themen, die wir aus Sicht vom Social Media auch sehr interessant finden, ansprechen. Das erste ist Influencer. Influencer werden, einige kriegen täglich Nachrichten von ihren Fans, die dann die Nachrichten zum Teil enthalten auch private Informationen, die dann in den Accounts und dieser Person rumliegen. Haben Influencer irgendeine Verantwortung, die den Datenschutz betrifft, durch ihre Social-Media-Kommunikation?
Gute Frage. Also ich bin ehrlich gesagt bei den Influencern jetzt nicht ganz so tief drin. Ich kenne wohl die Frage darüber, wann ist was Werbung oder nicht Werbung, die wurde ja mal in der letzten Zeit auch debattiert. Aber ob das jetzt, wenn ich jetzt was preisgebe, also das ist ja wie wenn ich was auf Facebook preisgebe und es betrifft mich, dann ist es wohl. Also dann habe ich das ja veranlasst. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass es da zu einem Problem kommt. Wenn ich jetzt natürlich fremde Informationen dort preisgebe, dann wird es vielleicht komisch, aber sofern ich das so.
Das heißt, wenn ich einem Influencer was schreibe und der Influencer aber, weil sein Passwort 1234 war, bei seinem Facebook-Account gehackt wird, hat er dadurch nicht die Datenschutzgrundverordnung verletzt?
Naja, da hat das. Gut, die Frage ist, was hast du ihm geschrieben? Und war es privat? Und wenn er 1234 hat, hat er sicherlich genau wieder gegen Artikel 32 verstoßen, weil da gibt es klare Richtlinien, also nicht, die stehen nicht konkret da drin, aber wenn man sich an irgendwelche IT-Sicherheitsrichtlinien vom BSI oder so hält, dann gibt es da schon Richtlinien, es ist einfach 1234 kein sicheres Passwort. Dann würde ich sagen, könnte es schwierig werden. Also weiß nicht, und da ist immer die Frage ja auch, wann wird ein Influencer zu einem Unternehmer? Ja, die Frage müsste man sich vielleicht ja auch mal stellen. Also, weil es betrifft ja die Datenschutzgrundverordnung, ist ja nur so lange gültig oder anwendbar, wenn es diesen familiären, privaten Charakter verlässt. Ab wann ist es eigentlich so? Ja, und wann ist ein Influencer ein Influencer? Das ist ja auch so eine Frage. Viele denken, sie wären Influencer, sind es aber nicht oder so. ja, und keine Ahnung, also weiß nicht, was ich da.
Ja. Dann das nächste große Thema, was auch so ein bisschen die nächste Revolution im Marketing sein wird, ist Dialogmarketing. Also weil bisher funktionieren alle Messenger oder auch wie wir arbeiten immer mit Double Opt-in und natürlich steht alles, was passiert, in den Verordnungen. Grundsätzlich ist es aber natürlich enorm hinderlich für die 1:1 Kommunikation. Der Nutzer will ja eigentlich nur auf der Webseite meinetwegen schnell eine Frage stellen zu einem Produkt, zu einer Dienstleistung und will eigentlich nicht noch Double Opt-in und dann noch seine E-Mail-Adresse hinterlegen und noch mit der Telefonnummer bestätigen. Das ist natürlich extrem umständlich. Die Frage ist, kann es nicht auch einen Weg geben, wo der Nutzer entscheidet, ob ihm Datenschutz wichtig ist oder nicht?
Wenn du sicherlich, also übrigens brauchst du keinen Double Opt-in, das glaube ich jetzt eben nicht, sondern übrigens, also vielleicht hier, jetzt weiß ich nicht, ob das so in die auch schon wieder eine Werbung wäre, aber ich habe tatsächlich mit denen nur keine so intensive Beziehung, aber das hat auch ein Kollege empfohlen und das finde ich total super, diese Seite User-Centrics, weiß nicht, ob ihr euch das was sagt, eine super Seite, die genau das abbildet, und zwar diese ganzen die Möglichkeit, eben dieses Tracking ein- und auszuschalten und ähnliches und Einwilligung einzuholen, die haben da wohl den richtigen Riecher gehabt, weil ich finde es eine sehr, sehr angenehm gemachte Seite, sehr transparent und alles automatisiert. Also selbst wenn ich was nachher ändere, also wenn ich irgendwie, also das kann ich einbinden, Der untersucht eben, was, wo brauche ich eine Einwilligung und so weiter. Und die kann ich mir dann eben kann sagen, ich möchte nicht getrackt werden, dies und das, und kommt ein neues Plugin oder wie auch immer dazu, dann kann ich da eben, wird automatisiert eine neue Einwilligung dann abgefragt. Und das ist sowas, finde ich super. Also man kann es ja auch automatisieren. Das ist ja immer die Frage, bedeutet es immer das Ende jetzt jeglicher Werbemöglichkeit oder so? Oder ja, das, oder sonst glaube ich nicht. Ich glaube einfach, es wird neue Technologien geben, wo ich das super vereinfachen kann. Auch diese Abfrage und damit den richtigen, also gesetzeskonform arbeite und den User nicht zu sehr nerve. Also ich meine, ich muss auch sagen, diese ganzen Cookie-Walls, die es gibt, ja, die sind die Frage, nützen die überhaupt noch was? Ganz ehrlich, also ich klicke die auch weg. Am Anfang habe ich mir noch einen Spaß gemacht, habe die Datenschutzerklärung da drin gelesen. Ja, jetzt klickt man halt, dann sagt, nerv nicht. Ja, so das führt zu so einem Privacy Fatigue irgendwie, ja, so einer Datenschutzmüdigkeit, weil die sagen, jetzt werde ich so mit irgendwelchen Einwilligungen überfrachtet, dass ich einfach nur klick, klick, klick komme, ich will zu meinem Angebot kommen. Sowas finde ich dann auch, das ist auch dann verfehlt, glaube ich, auch den Zweck ein bisschen. Ich glaube, der Zweck des Datenschutzes ist es immer, Transparenz und Fairness herzustellen. Das, glaube ich, ist das Wichtigste überhaupt.
Das ist ein schönes Schlusswort für diesen Teil der Sendung. Sirus, vielen Dank, dass du da warst. Wir sprechen noch weiter in The Show After The Show. Dort würde ich mich gerne dem Thema Post-Privacy widmen und was ihr davon haltet, ihr zwei. Ihr könnt natürlich wie immer unsere Show bewerten bei Apple und allen anderen Podcast-Plattformen. Ihr könnt mitdiskutieren unter LTAS Podcast. Uns gibt es auch bei Twitter @LTASocial. Und wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder oder am Montag mit The Show After The Show. Und bis dahin, keep talking about social.